Stell dir vor, du legst so, sagen wir mal, 1000 Euro auf ein spezielles Sparbuch. Du rührst es nicht an, du hebst nichts ab. Und weil du absolut nichts tust, blickst du 10 Jahre später auf einen Kontostand von über 14.000 Euro.
Das wäre natürlich ein absoluter Traum für jeden Anleger.
Richtig, klingt wie ein finanzieller Traum. Aber in der Natur, also draußen im Wald, ist genau dieser außer Kontrolle geratene Zinseszins, von dem wir hier sprechen, ein absoluter Albtraum. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute nämlich eine Erkundung für dich vorbereitet, die ja, auf den ersten Blick vielleicht wie so ein lokales Nischenthema wirkt.
Wobei es sich sehr schnell als ein hochkomplexer Wirtschafts- und Ökologiekrimi entpuppt, sage ich mal.
Ganz genau. Es lehrt uns fundamentale Dinge darüber, wie unsere vernetzte Welt eigentlich funktioniert. Uns liegen dazu zwei absolut faszinierende Quellen vor. Die eine Quelle beleuchtet wirklich die pure, eiskalte Mathematik und Biologie der sogenannten Rotwildregulation.
Und die andere nimmt genau diese graue Theorie und wendet sie auf einen explosiven, sehr realen Konflikt im alpinen Raum an. Konkret geht es da um den Zusammenprall zwischen dem Kärntner Mölltal und dem direkt angrenzenden Nationalpark Hohe Tauern.
Genau. Und unsere Mission heute ist es quasi, diesen ökologischen gordischen Knoten mal so richtig zu entwirren. Wir wollen verstehen, warum unsere allerbesten Bemühungen, also wenn wir die Natur an einem Ort strikt schützen wollen, warum das paradoxerweise dazu führen kann, dass wir sie im Nachbarteil komplett vernichten.
Ja, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie gut gemeinte Intentionen in diesen hochkomplexen Systemen oft völlig unvorhergesehene und harte Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn wir aufhören, da in Gesamtsystemen zu denken, scheitern wir einfach.
Und um diesen Konflikt überhaupt greifen zu können, lass uns das mal aufdröseln und wirklich bei der Basis anfangen. Bei dieser eiskalten Mathematik, von der ich gesprochen habe. Nehmen wir mal dieses fiktive Rechenbeispiel aus unseren Quellen.
Ja, das Beispiel mit den 1000 Tieren.
Genau, wir starten mit exakt 1000 Stück Rotwild. Das Geschlechterverhältnis ist perfekt ausgeglichen, 500 männliche, 500 weibliche Tiere. Und wir sagen, es gibt keine Jagd, keine großen Raubtiere. Was genau passiert mit diesem biologischen Konto nach 10 Jahren?
Also die Zahlen explodieren schlichtweg. Wenn du diese 1000 Tiere hast und 10 Jahre lang absolut nicht eingreifst, stehst du am Ende tatsächlich bei diesen über 14.000 Tieren.
Warte mal, ernsthaft, 14.000 aus 1000 in nur einer Dekade? Das klingt für mich fast nach einem mathematischen Fehler in der Quelle. Wie ist das biologisch überhaupt möglich?
Nein, das ist kein Fehler. Der Grund liegt in dieser wirklich faszinierenden Biologie des Rotwilds. Sie gehören nämlich zu den sogenannten K-Strategen.
Okay, K-Strategen, das klingt jetzt ein bisschen nach Militärjargon. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das klingt etwas technisch. Also in der Ökologie unterscheidet man grob zwischen R-Strategen und K-Strategen. R-Strategen, wie beispielsweise Mäuse, die setzen extrem auf Masse. Die leben kurz, bekommen enorm viele Nachkommen und hoffen einfach, dass ein paar davon überleben.
Die klassische Schrotschusstaktik quasi.
Exakt. K-Strategen hingegen, und dazu gehören Elefanten, Menschen oder eben auch unser Rotwild, die setzen auf eine hohe Lebensdauer. Sie investieren enorm viel Energie in nur wenige Nachkommen, um deren Überlebenschancen dann zu maximieren.
Verstehe, aber 14.000 aus 1000 klingt jetzt nicht nach wenigen Nachkommen.
Richtig. Und das ist das Besondere beim Rotwild. Sie sind zwar K-Strategen, haben aber für genau diese Kategorie eine schier unglaubliche Reproduktionsrate. Bei den weiblichen Tieren sehen wir unter guten Bedingungen nämlich einen jährlichen Zuwachs von 80 bis 85%.
Wahnsinn! Lass mich das kurz für mich übersetzen. Das bedeutet, wenn da im Frühjahr, sagen wir, 100 geschlechtsreife Weibchen im Wald stehen, dann haben im Spätsommer 80 bis 85 davon ein gesundes, lebensfähiges Kalb neben sich?
Ganz genau so ist es. Der Bestand verdoppelt sich also in rasender Geschwindigkeit. Und weil die jungen Weibchen sehr schnell selbst wieder Kälber gebären, greift eben genau dieser brutale Zinseszinseffekt, den du vorhin erwähnt hast.
Jedes neue Weibchen ist sofort wieder ein neues Kapital, das neue Zinsen abwirft.
Richtig, das ist exponentielles Wachstum aus dem Lehrbuch.
Aber die Quellen beschreiben dann noch etwas, das ich fast noch verrückter finde. Es geht ja nicht nur um das sture Wachstum der reinen Zahlen, sondern darum, wie extrem raffiniert die Tiere auf das reagieren, was wir Menschen tun oder eben auch nicht tun. Da ist in den Texten von einem sogenannten Schwellengewicht die Rede.
Ja, hier wird die Populationsdynamik wirklich extrem anpassungsfähig. Stell dir vor, du hast eine Population, die du gar nicht jagst. Die Zahlen steigen also. Das Nahrungsangebot pro Tier sinkt automatisch. Es wird eng im Wald.
Logisch. Mehr Mäuler, gleich viel Futter.
Genau. Und dann tritt eine Art biologische Populationsträgheit ein. Damit nämlich ein junges weibliches Tier, der Fachbegriff in der Forstsprache ist hier Schmaltier, also ein einjähriges Weibchen.
Ah, okay. Schmaltier ist ein Jahr alt.
Genau. Damit das geschlechtsreif wird, muss es ein bestimmtes körperliches Schwellengewicht erreichen. Sagen wir mal als rein grobes Beispiel 60 Kilogramm.
Der Körper der Hirschkuh sagt also quasi, ich bin jetzt stark genug, um eine Schwangerschaft sicher auszutragen.
Richtig. Bei einer massiven Überpopulation und ohne Jagddruck bleibt dieses genetisch verankerte Zielgewicht sehr hoch. Aber weil die Nahrung ja knapp ist, erreichen viele dieser einjährigen Schmaltiere dieses Gewicht einfach nicht.
Und was passiert dann?
Ihr Körper zieht gewissermaßen die Notbremse. Sie setzen bei der Fortpflanzung ein Jahr aus und werden dann erst im zweiten Jahr trächtig. Die Population bremst sich also in der Theorie selbst ein kleines bisschen ab.
Das klingt doch eigentlich nach einem wunderbar funktionierenden natürlichen Mechanismus. Wo ist da jetzt der Haken?
Der Haken entsteht genau dann, wenn der Mensch eingreift, aber es methodisch völlig falsch macht. Wenn Jäger nämlich anfangen, intensiv genau diese jungen und mittelalten weiblichen Tiere zu schießen, um den Bestand scheinbar zu senken, dann reagiert die Evolution darauf mit enormer Geschwindigkeit.
Okay, wie das?
Der Evolutionsdruck belohnt dann plötzlich diejenigen Tiere, die sich besonders früh fortpflanzen, also bevor sie geschossen werden können. Die Konsequenz ist, dass das biologische Schwellengewicht für die Geschlechtsreife rapide absinkt.
Warte. Die Biologie des Tieres passt sich aktiv an unsere Gewehre an.
Ja, absolut. Die verbleibenden weiblichen Einjährigen passen sich diesem Selektionsdruck an und werden plötzlich auch bei viel geringerem Körpergewicht trächtig, fast alle, schon in ihrem allerersten Lebensjahr. Ein falsch konzipierter Jagdeingriff erhöht also paradoxerweise das prozentuale Wachstum der gesamten Population.
Weil die Biologie quasi versucht, diese Verluste aggressiv wieder auszugleichen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir versuchen sie zu reduzieren und als Antwort darauf werden sie einfach früher geschlechtsreif und vermehren sich noch schneller. Aber was passiert denn nun, wenn man sie wirklich einfach wachsen lässt? Wenn diese 1000 Tiere ungebremst zu 14.000 werden?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann kollabiert das System komplett. Und zwar für alle Beteiligten. Eine solche Überpopulation frisst den Wald buchstäblich kahl. Die gesamte Bodenvegetation verschwindet, Bäume können überhaupt nicht mehr nachwachsen.
Und für die Tiere selbst?
Für die Tiere ist das eine absolute Katastrophe. Sie hungern, sie leiden unter extremem sozialen Stress, Krankheiten und Parasiten breiten sich rasend schnell aus. Ein ganz untrügliches Warnsignal für Ökologen sind da massiv sinkende Wildbretgewichte. Also das durchschnittliche Körpergewicht der Tiere geht in den Keller.
Okay, Tierschutz und Waldschutz bedingen sich hier also zu 100% gegenseitig. Wenn wir den Bestand nicht gesund regulieren, leiden am Ende der Wald und das Tier gleichermaßen.
Genau. Das Nichttun führt direkt in die ökologische Katastrophe.
Okay. Das leuchtet ein. Aber wenn wir uns nun einig sind, dass wir regulierend eingreifen müssen, das bringt uns direkt zu einem echten Paradoxon. Wenn ich an Jagd denke, und ich glaube, da geht es ganz vielen, die uns gerade zuhören, ganz ähnlich, dann habe ich sofort dieses eine ikonische Bild im Kopf. Der majestätische Hirsch, der König des Waldes mit seinem riesigen Geweih.
Das klassische Kalenderbild, ja.
Genau. Wenn Jäger genau diese imposanten Trophäenträger schießen, dann reduzieren sie doch den Bestand, oder? Ich meine, ein totes Tier ist schließlich ein totes Tier, egal wie groß das Geweih ist.
Also numerisch hast du für genau diesen einen winzigen Moment recht. Aber wildbiologisch und populationsdynamisch ist diese Annahme leider völlig falsch. Was hier wirklich faszinierend ist, die sogenannte Trophäenjagd ist, wenn es um die echte Regulierung eines Bestandes geht, ein absoluter mathematischer Blindgänger.
Okay, erklär mir das. Wo ist da so ineffizient? Ein Tier weniger ist doch ein Tier weniger.
Weil Rotwild polygyn lebt. Das bedeutet, dass ein einziger, starker und dominanter Platzhirsch sich während der Brunft mühelos mit Dutzenden Weibchen paart. Er ist quasi ganz allein für den Nachwuchs einer ganzen Herde verantwortlich.
Okay.
Wenn du nun genau diesen einen Hirschen schießt, fehlt im Folgejahr in der Statistik exakt ein einziges Tier. Die dutzenden Weibchen, die er eigentlich gedeckt hätte, die werden dann einfach von einem anderen, vielleicht jüngeren oder rangniedrigeren Hirschen gedeckt. Die Kälber kommen so oder so auf die Welt.
Ah.
Schießt du hingegen ein weibliches Alttier, also ein erwachsenes Weibchen, reduzierst du den Bestand um dieses eine Tier plus alle Kälber, die es in den nächsten 10 Jahren zur Welt gebracht hätte. Erinnerst du dich an dein Bankkontobeispiel ganz vom Anfang?
Ja, natürlich. Das heißt, wenn ich den Hirschen schieße, hebe ich quasi nur die Zinsen von einem allerletzten Tag ab. Aber wenn ich das weibliche Tier schieße, dann nehme ich das Kapital vom Konto, das all die zukünftigen Zinsen generiert hätte.
Exzellente Zusammenfassung. Besser kann man es nicht sagen. Und es geht sogar noch tiefer. Und hier wird's wirklich, wirklich verblüffend. Langzeitstudien, unter anderem von der schottischen Insel Rum, die haben ein unglaubliches Detail ans Licht gebracht. Den sogenannten Vaterschaftseffekt.
Vaterschaftseffekt? Was passiert da?
Wenn du durch diese Trophäenjagd systematisch immer die alten, reifen Hirsche aus einer Population herausschießt, dann reagiert die Population auf diese Störung. Das Geschlechterverhältnis der neugeborenen Kälber verschiebt sich nämlich plötzlich massiv zugunsten weiblicher Nachkommen.
Warte mal. Stopp, stopp. Das ergibt für mich im ersten Moment überhaupt keinen Sinn. Ein weibliches Tier kann sich doch nicht einfach aussuchen, welches Geschlecht sein Kalb hat, nur weil draußen plötzlich der große Platzhirsch fehlt. Wie um alles in der Welt soll das denn biologisch funktionieren?
Es ist ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Hormonen, der mütterlichen Kondition und der evolutionären Biologie. Wenn diese alten, reifen Hirsche fehlen, dann ändert sich die soziale Dynamik der Herde ganz extrem.
Inwiefern?
Die ständige, dominante Kontrolle durch die Platzhirsche stellt weg. Die weiblichen Tiere haben dann paradoxerweise oft deutlich weniger Stress während der Brunft, weil sie nicht ständig von alten Hirschen extrem aggressiv zusammengetrieben werden.
Okay, weniger Stress heißt, es geht ihnen körperlich besser?
Genau, ihre physische Kondition verbessert sich enorm. Und in der Evolutionsbiologie gibt es Mechanismen, die besagen, wenn ein weibliches Säugetier in extrem guter körperlicher Verfassung ist, aber das soziale Gefüge der Männchen irgendwie gestört ist, dann tendiert der Körper hormonell dazu, weibliche Nachkommen zu bevorzugen.
Wirklich?
Ja. Denn weibliche Nachkommen garantieren in so einem polygynen System sicheren eigenen Nachwuchs. Die intensive Jagd auf männliche Hirsche kurbelt das Populationswachstum in den Folgejahren also noch massiver an, weil du plötzlich viel mehr kleine Zinseszinsmaschinen produzierst, wie du es nennen würdest.
Das ist unglaublich. Die Natur trickst unsere traditionellen Jagdansätze da komplett aus. Die spielen quasi Schach mit uns. Wie löst man dieses Problem dann rein mathematisch, wenn man den Wald und die Tiere wirklich retten will?
Die moderne Wildbiologie hat dafür sehr klare Modelle entwickelt. Zum Beispiel die sogenannte 20-40-40-Regel.
20-40-40, was heißt das?
Das ist die Formel, um einen Bestand in 10 Jahren effektiv zu halbieren. Dabei darf der jagdliche Fokus auf gar keinen Fall auf den männlichen Trophäen liegen. Maximal 20% des gesamten Abschusses dürfen Hirsche sein. Satte 40% müssen weibliches Wild sein, also Alttiere und diese einjährigen Schmaltiere. Und die restlichen 40% müssen zwingend Kälber sein. Nur wer massiv in das Produktionskapital eingreift, der senkt den Zuwachs.
Hier wird's wirklich interessant. Okay, wenn die Mathematik der Population dermaßen sensibel ist, stellt sich mir eine ganz fundamentale, ganz praktische Frage. Woher wissen wir eigentlich, wie viele da draußen rumlaufen?
Das ist die Gretchenfrage.
Die Hirsche stehen ja nicht aufgereiht auf so einer Lichtung und rufen, hier bin ich. Wenn ich an die klassische Wildzählung denke, da fahren Leute nachts mit so großen Scheinwerfern durch den Wald. Das kommt mir vor, als würde man versuchen, Geister in einem riesigen, völlig dunklen Haus zu zählen. Man sieht doch immer nur die, die zufällig gerade im Bruchteil einer Sekunde am Fenster vorbeihuschen.
Deine Geistermetapher trifft es wirklich perfekt. Und die moderne Wissenschaft gibt dir da zu 100% recht. Die methodische Illusion der exakten Wildzählung, die ist mittlerweile in der Fachwelt komplett entlarvt worden.
Also wir wissen es einfach nicht.
Rotwild ist extrem heimlich geworden. Durch den enormen Freizeitdruck von Wanderern, Mountainbikern und natürlich durch die Jagd selbst sind sie in Mitteleuropa oft extrem nachtaktiv. Die verstecken sich tagsüber im dichtesten Unterholz. Selbst wenn du mit Scheinwerfern, Infrarotkameras oder Helikoptern da durchgehst, erfasst du immer nur einen winzigen, absolut zufälligen Bruchteil. Eine verlässliche, absolute Zählung ist faktisch völlig unmöglich.
Aber Moment, wenn wir die nicht zählen können, wie wollen wir denn dann dieses Management betreiben, von dem wir hier die ganze Zeit reden? Wir stochern doch dann völlig im Nebel.
Wir stochern nicht im Nebel. Wir haben nur die Frage geändert, die wir in die Natur stellen. Die moderne Forst- und Wildbiologie hat da einen echten Paradigmenwechsel vollzogen. Das Motto lautet jetzt: Aufhören zu zählen, anfangen zu messen.
Okay.
Wir wechseln zum sogenannten Wirkungsmonitoring. Es geht gar nicht mehr darum, wie viele Tiere da unsichtbar im Wald sind, sondern wir schauen uns die physikalische Realität an.
Das heißt, anstatt das unsichtbare Tier zu suchen, schauen wir, was das Tier mit seiner Umgebung anstellt.
Exakt. Wir messen, wie stark sie den Lebensraum schädigen. Rotwild frisst nämlich unglaublich gerne die zarten Endknospen von jungen Bäumen ab. Das nennt der Förster dann Verbiss.
Und wenn diese oberste Knospe fehlt?
Dann wächst der Baum nicht mehr in die Höhe, sondern verkrüppelt zu einem kleinen Busch. Und im Winter, wenn die Nahrung richtig knapp wird, reißen die Tiere zudem die Rinde von älteren Bäumen ab. Das nennt man Schälen. Dadurch dringen Pilze in den Stamm ein, der Baum verfault von innen und bricht beim nächsten Sturm einfach um. Beim Wirkungsmonitoring messen wir objektiv genau diesen Schaden.
Aber wie macht man das draußen in der Praxis sichtbar? Ich stelle mir vor, dass es da ständig Streitereien zwischen Jägern und Förstern gibt, wer jetzt an welchem abgefressenen Baum schuld ist.
Das eindrucksvollste Werkzeug dafür ist das sogenannte Weisergatter. Stell dir einfach einen 10x10 Meter großen Zaun mitten im Wald vor. Absolut wilddicht. Man pflanzt drinnen und draußen die exakt gleichen Bäume und lässt die Natur einfach machen.
Okay. Und dann?
Wenn nach ein paar Jahren innerhalb dieses Zauns plötzlich empfindliche Baumarten wie Weißtannen oder Eichen mannshoch wachsen und exakt dieselben Bäume außerhalb des Zauns nur als permanent abgefressene, kniehohe Bonsai-Bäumchen dahin vegetieren, dann ist der Beweis unwiderlegbar erbracht.
Wow, der Wald wird also zu seinem eigenen Zeugen. Das ist faszinierend. Wenn du, der uns gerade zuhörst, das mal auf den eigenen Alltag überträgst. Stell dir vor, du versuchst ein Effizienzproblem in deinem Unternehmen zu lösen. Du versuchst nicht mehr, jede einzelne kleine, unsichtbare Fehlerquelle im Prozess zu zählen, sondern du misst am Ende einfach knallhart den Output. Ist das Produkt am Ende fehlerhaft, musst du vorne das System anpassen. Genau das macht der moderne Forst.
Ja, sehr guter Vergleich. Und das nimmt vor allem die gesamte Emotion aus der Debatte. Wenn der Verbiss außerhalb des Gatters zu hoch ist, dann ist die Wilddichte lokal zu hoch. Punkt. Da gibt es dann keinen Diskussionsspielraum mehr, ob der Jäger nun 50 oder 500 Tiere gesehen haben will. Der Baum lügt einfach nicht.
Gut, wir haben jetzt also diese glasklare, logische, biologische Theorie etabliert. Aber jetzt leiten wir mal über zum richtig harten Teil. Was passiert, wenn diese perfekte akademische Theorie auf die harte politische und geografische Realität prallt? Willkommen im Kärntner Mölltal. Skizzier uns doch mal kurz das Drama, das sich da vor Ort abspielt.
Das Mölltal in Österreich kämpft derzeit buchstäblich um sein nacktes Überleben. Durch extreme Stürme, Trockenheit und eine darauf folgende gigantische Borkenkäferplage sind dort gewaltige Flächen des Schutzwaldes vernichtet worden.
Und dieser Schutzwald, das muss man ja dazu sagen, das ist keine hübsche Deko für Touristen. Dieser Wald schützt die Dörfer unten im Tal ganz real vor Lawinen, Muren und Steinschlag, richtig?
Er ist überlebenswichtig. Fehlt der Wald, steigen die Naturgefahren für die menschlichen Siedlungen sofort massiv an. Also müssen jetzt unter extremem Zeitdruck und mit einem Millionenaufwand an Steuergeldern neue Bäume gepflanzt werden. Klimafitte Bäume, die den Temperaturen trotzen können, wie eben Tannen und Eichen.
Oh, warte, Tannen und Eichen? Du hast doch vorhin beim Weisergatter erwähnt, dass das extrem empfindliche Bäume sind, auf die das Rotwild total abfährt.
Absolut, das ist die absolute Lieblingsspeise des Rotwilds.
Das ist ja, als würde man ein All-You-Can-Eat-Buffet mitten in einem Krisengebiet eröffnen.
Genau das ist das Problem. Und hier betritt nun der Gegenspieler die Bühne. Direkt neben diesem Mölltal, wo man wirklich um jeden einzelnen Baum kämpft, liegt der Nationalpark Hohe Tauern. Ein gigantisches Schutzgebiet von 25.000 Hektar. Dort herrscht nach den internationalen IUCN-Regeln der sogenannte Prozessschutz.
Lass mich hier kurz einhaken, um das für den Hörer fair einzuordnen. Wir ergreifen hier ja keine Partei. Diese IUCN-Regeln, also die Vorgaben der Weltnaturschutzunion, die machen ja global gesehen total Sinn. Die Idee ist, dass wir Orte brauchen, wo der menschliche Einfluss bei Null liegt, wo die Natur einfach Natur sein darf. Das ist ja ein tolles, notwendiges Konzept.
Absolut. Der Prozessschutz ist ein globales Gütesiegel. Die Jagd ist dort weitgehend tabu. Man wartet darauf, dass sich die Natur selbst reguliert. zum Beispiel durch die Rückkehr von Wolf oder Luchs.
Nur sind die wahrscheinlich noch nicht da, oder?
Richtig. Und solange das so ist, ist der Nationalpark ein unvergleichliches Paradies für das Rotwild. Wir haben in unseren Quellen faszinierende Telemetriedaten von Tieren, die mit GPS-Halsbändern ausgestattet wurden.
Oh, spannend. Was erzählen uns diese Bewegungsprofile über das Leben der Tiere?
Sie zeigen extreme Varianzen. Ein Hirsch durchstreift da teilweise 13.000 Hektar. Aber das Entscheidende ist das Verhalten. Im Sommer, im unbejagten Nationalpark, sind die Tiere völlig entspannt. Sie sind tagaktiv, stehen bei bestem Licht auf den saftigen Almen, fressen und produzieren völlig stressfrei genau jene Kälber, von deren Zinseszins wir vorhin sprachen. Fast wie Touristen im Sommerspar.
Okay, aber also was bedeutet das alles, wenn der Winter kommt?
Im Winter fällt der Schnee. Die Nahrung im Nationalpark verschwindet unter einer weißen Decke. Das Rotwild wird gezwungen, die Hochlagen zu verlassen und wandert hinab. Und wo landen sie?
Im Mölltal?
Genau, im Mölltal.
Okay, ich setze das mal zusammen. Das Wild pendelt zwischen einem Sommerspa im Nationalpark, wo es sich völlig ungestört exponentiell vermehrt. Und dann kommt der Winter und sie ziehen runter ins Mölltal. Dort geraten sie durch den Schnee, die Nähe zum Menschen und den lokalen Jagddruck unter Dauerstress, werden nachtaktiv und fressen aus purer Energienot nachts genau diesen lebensrettenden, frisch gepflanzten Jungwald der Menschen auf. Das Winterschlachtfeld quasi.
Exakt so ist es. Im Sommer bauen sie die Population im Schutzgebiet auf, im Winter zerstören sie den Wald im Nachbartal. Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, wenn wir uns die rechtliche Seite ansehen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn die Tiere den halben Tag im Spa verbringen und dann nachts des Nachbarn Garten verwüsten, wer zahlt eigentlich diese astronomische Rechnung für die kaputten Bäume?
Schauen wir uns dazu das Kärntner Jagdgesetz an. Konkret die Paragraphen 74, 75 und 77. Es besagt, dass der kleine lokale Jagdpächter im Mölltal für diese Wildschäden haftet. Und zwar mit seinem Privatvermögen.
Bitte was?
Ja, da sprechen wir von Schadenssummen, die nach Gutachten teilweise 9.000 bis über 13.000 Euro betragen können. Pro Revier.
Mit seinem Privatvermögen haftet er für jeden verbissenen Baum. Aber er hat doch null Chance, das Wild zu regulieren. Im Sommer, wenn er es tierschutzgerecht als Kleinverband jagen könnte, weil die Tage lang sind, sitzt das Wild sicher hinter der unsichtbaren Grenze im Nationalpark.
Ganz genau.
Und im Winter, im tiefen Schnee und Dunkeln, ist eine effektive Reduktion unmöglich. Das ist eine absolute Haftungsfalle. Lass mich das mal kurz zusammenfassen, denn das ist ja ein echter Aufreger. Der Steuerzahler finanziert den Nationalpark, damit das Wild dort im Sommer in aller Ruhe unzählige Kälber produzieren kann. Und derselbe Steuerzahler zahlt im Nachbartal 6 Millionen Euro Fördergelder für neue Bäume, die dann von genau diesem staatlich geschützten Wild im Winter gefressen werden.
Ja, diese fiskalische und rechtliche Absurdität, diese Dissonanz, die wird in den Quellen ganz deutlich hervorgehoben. Der Staat finanziert mit Steuergeld quasi den Aufbau der Überpopulation auf der einen Seite und die Vernichtung des Waldes auf der anderen Seite.
Wahnsinn! Wie kommen wir da raus? Was ist die Lösung?
Es braucht raumübergreifend eine professionelle, tierschutzgerechte Sommerjagd.
Aber wie jagt man das tierschutzgerecht?
In Intervallen. Und zwar mit dem sogenannten Kaskadenabschuss. Das heißt, der Jäger schießt zwingend erst das Kalb und dann sofort danach das Muttertier. So entstehen keine verwaisten Kälber. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieser Eingriff muss zwingend auch auf den Randflächen des Nationalparks stattfinden. Ohne diesen Schritt scheitert jede Klimaanpassung des Waldes unten im Tal.
Wow! Okay, wir haben heute wirklich enorm viel gelernt. Wir haben den Zinseszinseffekt der Biologie verstanden, warum die reine Trophäenjagd nicht funktioniert und das Wachstum sogar noch antreibt. Wir haben das Prinzip des Wirkungsmonitorings gesehen, also das Weisergatter. Und wir haben vor allem begriffen, warum exzellenter Naturschutz an einem Ort zu einer völligen Katastrophe an einem anderen führen kann, wenn man einfach nicht in Gesamtsystemen denkt.
Genau. Die Natur lässt sich nicht in unsere Verwaltungsgrenzen pressen.
Und dazu möchte ich dir, der uns jetzt zugehört hat, einen letzten, vielleicht provokanten Gedanken mitgeben, der über unsere Quellen heute hinausgeht. In unserem modernen Anthropozän, also dem Zeitalter des Menschen, da ist die Landschaft extrem zerschnitten. Überall sind Straßen, Siedlungen. Wenn wir nun, wie im Nationalpark gefordert, versuchen, auf kleinen künstlichen Inseln die Natur komplett sich selbst zu überlassen und romantisch hoffen, dass große Raubtiere irgendwann alles regeln, riskieren wir dann nicht, genau die Ökosysteme wie unseren rettenden Schutzwald zu verlieren, die uns in Zeiten des Klimawandels das Überleben in den Tälern überhaupt erst ermöglichen?
Eine sehr berechtigte Frage.
Ist das aktive Management von Natur in einer vom Menschen dominierten Welt vielleicht gar keine Sünde, sondern unsere verdammte Pflicht? Ein Gedanke zum Mitnehmen und Weiterspinnen. Danke, dass du heute dabei warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.